Kapitalansage, der Podcast des Private Banking Magazins.
Moin aus Hamburg, ich bin Torben Lippert.
Und ich bin Benita Radchen und wir beide begrüßen Sie natürlich herzlich zur neuen Folge der PBM Kapitalansage.
Und jetzt die erste Frage vorweg, hast du dich schon gut von gestern erholt?
Ja, schon ein bisschen. War ein langer Tag. Und um die Hörerinnen und Hörer mal abzuholen, warum wir einen langen Tag hatten. Wir haben hier in unseren Redaktionsräumen ein Event gehabt, bei dem wir 30 Gäste hatten und über das Thema Nachfolge gesprochen haben.
Ja, genau. Und Gäste heißt dann, dass es auch Gäste waren von Maklerpools aus Steuer- und Rechtskanzleien. Da habe ich mit einem Anwalt unter anderem auch hier im Podcaststudio gesessen, von Depotbanken, Verbänden und dann auch 6 unabhängige Vermögensverwalter, mit denen wir zwei und der Kollege Bär dann ja diskutiert haben.
Und die Diskussion war echt eine runde Sache. Also es ging teilweise hitzig her, muss man sagen. Aber auch das Spannendste war, da waren 6 verschiedene Vermögensverwalter, die 6 verschiedene Modelle für die Nachfolgeplanung hatten. Einer mit Stiftung im Hintergrund, einer mit einer Holding inklusive Private Equity Investor hinter dem eigenen Unternehmen und zum Beispiel auch Vertreter aus der Haftungsdachfraktion.
Ja, und deine Aufgabe ist jetzt, diese hitzige Diskussion in einen guten, spannenden Artikel zu gießen, beziehungsweise ein Interview, der dann ja im nächsten Printheft landet. Das wird auf jeden Fall ein gutes Stück Arbeit, glaube ich, aber auch eine spannende Sache. Und ich bin auch gespannt, wie dann das Feedback wird auf dieses Stück. Also ich glaube, gestern kam das ganz gut an.
Ja, die Vermögensverwalter haben sich, glaube ich, gefreut, dass wir das Thema aufgegriffen haben und haben auch gesagt, dass es eine Menge Spaß gemacht hat. Wenn also jemand von den Hörerinnen und Hörern noch eine Idee für eine spannende Diskussionsrunde hat, immer her damit. Wir freuen uns.
Genau. Und jetzt fangen wir erstmal mit den Themen an und deswegen mit unseren News. Und die hören Sie jetzt von uns. Auf geht's.
Die Merkur Privatbank baut ihr Filialnetz weiter aus, diesmal in Erlangen.
Und die Merkur Privatbank, so habe ich das im Kopf, kommt ja auch eher aus dem Süden. In Franken, wo ich ja gerne mal im Urlaub bin, ist es deswegen wahrscheinlich auch nicht der erste Standort, oder?
Nach Bamberg und Würzburg ist das jetzt der dritte Standort in Franken. Und interessant ist, alle 3 Filialen werden von Christian Aloja als Vermögensmanagementleiter betreut. Er ist seit 2018 bei der Merkur dabei, als die Bank Schilling übernommen wurde. Dort war er vorher als Vermögensberater tätig.
Ja, du hast jetzt schon gesagt Schilling. Die Merkur hatte ja schon häufiger mal so mit Übernahmen zu tun. Mit der Otto M. Schröder hat es 2024, also im vergangenen Jahr, dann geklappt. Wie viele Filialen hat die Bank des geplatzter Übernahme insgesamt?
Mit Erlangen sind es jetzt 18 Filialen. Die sind, du hast es ja gerade mit dem Süden schon angesprochen, aber bisher nur in 4 Bundesländern verteilt. Bayern, Hessen, Sachsen und Thüringen. Der Chef Markus Lingel hat aber kürzlich in einem Interview durchblicken lassen, dass man auch Richtung Berlin oder zu uns nach Hamburg expandieren könnte.
Ja, herzlich willkommen auf jeden Fall, falls das dann der Fall werden sollte. Die Merkur Privatbank ist ja auch eine spezielle Bank, weil sie zum einen Inhaber geführt ist und zum anderen aber auch börsennotiert ist. Und wie groß die Merkur eigentlich jetzt mittlerweile ist, das kannst du uns wahrscheinlich auch nochmal verraten.
Ja, die Bilanzsumme liegt bei etwa 3,8 Milliarden Euro und sie beschäftigt rund 490 Mitarbeiter. In Erlangen soll das neue Team ab März starten, mit Fokus auf Anlageberatung und Vermögensverwaltung.
Apropos neues Team. Personal zu gewinnen ist ja gar nicht immer so leicht. Die BaFin hat eine interessante Untersuchung zu Pensionskassen und Pensionsfonds veröffentlicht. Und genau da geht es auch um den Fachkräftemangel.
Und die Ergebnisse waren teilweise alarmierend, habe ich gehört. Was ist denn da los?
Ja, also fast jede zweite Einrichtung, die in den nächsten Jahren Stellen neu oder nachbesetzen will, erwartet, dass es ganz schön schwierig wird. Besonders betroffen sind dabei, und deswegen sprechen wir da jetzt ja auch drüber, die Kapitalanlage und das Risikomanagement.
Was sind die Haupthintergründe dafür?
Ja, der größte Faktor ist dann laut der Studie auch der Mangel eben an fachlich geeignetem Personal. Und das ist sogar noch wichtiger als die Vergütung, die auch eine große Rolle spielt. Das führt dann dazu, dass fast alle der 150 befragten Pensionskassen und Fonds, genauer gesagt 97%, darüber nachdenken, Funktionen ganz oder teilweise auszugliedern. Einige Einrichtungen denken sogar über eine Auflösung nach, das muss man sich vorstellen. Also sie finden keine Leute und denken dann darüber nach, das Unternehmen aufzulösen. Insgesamt sind das nämlich 15 von diesen Pensionskassen und Pensionsfonds, für die das bis 2030 eine realistische Möglichkeit ist.
Im Münsterland gibt es einen Wechsel im Family Office Bereich. Das DN&A Family Office bekommt eine neue Geschäftsführerin.
Und das ist, glaube ich, auch noch ein recht junges Family Office aus Münster, glaube ich, oder?
Genau, gegründet wurde es im Oktober 2022 von Thomas Fürst und Klaus Hofschulte. Und Hofschulte verlässt jetzt aus familiären Gründen das Unternehmen. Seine Nachfolgerin wird Petra Fischer.
Wir haben ja gerade schon gesagt, Münster, deswegen ja auch recht regional. Hat die neue Geschäftsführerin denn schon im Münsterland gearbeitet vorher?
Sie war zuvor bei der Sparkasse Westmünsterland. Sie hat dort über 40 Jahre gearbeitet und den Private Banking Bereich für Unternehmer und Unternehmerfamilien aufgebaut und geleitet. Jetzt führt sie das Family Office gemeinsam mit Thomas Fürst.
Und wie ist das DN&A Family Office denn sonst aufgestellt?
Die arbeiten mit einem Haftungsdach zusammen. Für Wertpapierdienstleistungen und Vermögensverwaltung sind sie an die NFS-Netfonds angebunden. Andere Dienstleistungen wie Finanzplanung, Managerselektion und Vermögenscontrolling bieten sie auf eigene Rechnung an. Und sie wachsen offenbar, haben gerade zwei neue Beraterinnen eingestellt, eine für Kredite und eine für Wertpapiere. Im April kommt noch ein weiterer Mitarbeiter dazu.
Die nächste News kommt von einem der größten unabhängigen Vermögensverwalter Deutschlands. Da kommen jetzt wahrscheinlich nur wenige Namen in den Kopf. Es geht in dem Falle um Flossbach von Storch und um die Gründer von Flossbach von Storch, Bert Flossbach und Kurt von Storch. Die haben nämlich ihre Anteile in Familienstiftungen eingebracht.
Was bedeutet das genau?
Bert Flossbach und Kurt von Storch haben etwa 45% ihrer Anteile beziehungsweise an Flossbach von Storch in separate Familienstiftungen übertragen. Und die restlichen 10% der Anteile vom Unternehmen bleiben bei den Mitarbeitern. Kurt von Storch, der sagt dazu im Manager-Magazin, da wurde das in einem Interview bekannt gegeben, dass ihn damit quasi niemand mehr reinreden kann.
Jetzt hast du ja schon gesagt, Flossbach von Storch, einer der größten unabhängigen Vermögensverwalter Deutschlands. Wie groß sind die denn mittlerweile?
Ja, genau. Du hast es schon gesagt, das Unternehmen wurde 1998 gegründet. Damals waren es 100 Millionen Euro verwaltetes Vermögen. Heute sind es dann über 70 Milliarden. Also ein ganz schöner Sprung. Und 350 Mitarbeiter, die dann auch bei Flossbach von Storch arbeiten. Und damit ist Flossbach von Storch dann eben der größte unabhängige Vermögensverwalter in Deutschland. Wobei man natürlich immer sagen muss, ein Großteil des Geschäfts liegt auch im Fondsgeschäft und das sorgt natürlich dafür, dass dieser Vermögensverwalter so groß ist.
Warum haben Sie sich denn jetzt für diese Stiftungslösung entschieden?
Ja, ein wichtiger Grund ist tatsächlich die Erbschaftssteuer. Für alles gibt es ja in Deutschland einen Grund, der irgendwas mit Steuern zu tun hat, selbst für eine Hochzeit. Also insofern, in dem Fall ist es die Erbschaftssteuer. Und Bert Flossbach, der sagt im Interview, dass die Steuerforderungen so hoch wären, dass man dafür Teile der Firma hätte verkaufen müssen. Außerdem sichert die Stiftungslösung den Fortbestand des Unternehmens und die Anteile müssen deswegen mindestens 7 Jahre in den Stiftungen bleiben.
Ist Flossbach von Storch eigentlich der erste Vermögensverwalter, der diesen Weg geht?
Nee, denn erst kürzlich hat zum Beispiel Henrik Leber von Akatis seine Fondsgesellschaft in eine ähnliche Struktur überführt. Das heißt, die Mehrheit seiner Anteile sind in die Araucaria, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, Familienstiftung mit Sitz in München eingebracht worden. Das ist übrigens auch ein interessanter Kontrast zu anderen großen Vermögensverwaltern. Da wurde ja teilweise in den letzten Jahren auch mal was verkauft oder wenn es ganz große sind, auch mal an die Börse gebracht. Also ist natürlich in dem Fall nochmal was ganz anderes.
Flossbach von Storch strukturieren ja auch insgesamt so ein bisschen um. Ich erinnere mich noch an den Rechtsformwechsel im vergangenen Jahr. Wie sieht es denn mit der personellen Nachfolge für die Gründer von Flossbach von Storch aus?
Ja, dazu haben sie sich auch geäußert. Die Gründer, die wollen jetzt erstmal operativ tätig bleiben. Flossbach als geschäftsführender Direktor und Verwaltungsrat und von Storch als Verwaltungsratsvorsitzender. Für ihre Kinder gibt es aber keine Automatismen. Die können zwar Eigentümer werden, aber operativ nur mitarbeiten, wenn sie dann auch ihre Kompetenz nachweisen. Und von Storch betont, dass niemand nur wegen seines Nachnamens eine Position bekommen soll. Wir machen im Hauptteil heute mal ein etwas bunteres Thema. Und Benita hat dafür extra ihren eher, das hat sie mir gerade dann nochmal gesagt, cineastisch geprägten Instagram-Algorithmus durcheinander gewirbelt. Ne? Kann man schon so sagen.
Ja, das kann man schon so sagen. Ich hatte jetzt Angst, dass ich meinen Algorithmus jetzt irreführe, mir das angezeigt bekomme, was ich sonst gerne sehe. Aber ich habe nämlich versucht, andere Dinge zu finden, um sie im Podcast vorzustellen, nämlich sowas wie die folgenden Ausschnitte.
Du möchtest ein Depot aufbauen, hast aber absolut gar keinen Plan, wie du loslegen sollst. Ich zeige dir die wichtigsten Aktienstrategien und wie du eine stabile Auswahl für dein Depot triffst.
Durch Investieren wirst du höchstwahrscheinlich nicht reich werden. Warum das so ist und was du trotzdem tun kannst, um deine finanziellen Ziele zu erreichen, darüber sprechen wir in diesem Video.
Vermögensaufbau durch Immobilien ist für jeden möglich, auch für dich, und zwar ohne großes Eigenkapital. Glaub mir.
Auch wenn ich privat den sozialen Medien ja schon seit längerem abgeschworen habe, erkenne ich natürlich, das waren Finfluencer, so nennt man die, also Social Media Influencer mit Finanztipps.
Genau, und zwar in dem konkreten Fall habe ich Professor Finanzen, Finanzfluss und Immo-Tommy rausgesucht. Und was alle natürlich eint, ist, dass sie auch über Aktien oder Fonds oder ETFs sprechen und das auch ganz offen. Das sind dann teilweise Sätze, bei denen etwa die PR- und Compliance-Einheiten der Banken oder Vermögensverwalter, mit denen wir sonst so sprechen, einen Herzkasper kriegen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ich kann das sogar noch aus der eigenen Vergangenheit sagen, dass die Unternehmen ja teilweise sogar gerne Disclaimer mitschicken oder einbauen würden bei so Artikeln, um möglichen Haftungsrisiken aus dem Weg zu gehen. Und diese Disclaimer bauen sie auch auf ihren eigenen Seiten ganz gerne ein, um das mal ein bisschen in Kontrast zu setzen. Hier sind jetzt mal ein paar von diesen Disclaimern, die sich sonst immer auf den Seiten finden.
Eine Sparkasse schreibt, soweit wir Ihnen Börseninformationen liefern, stellen diese keine Anlageberatung dar. Eine Börse stellt klar, keine der hierin enthaltenen Informationen beinhaltet eine Anlageberatung oder Empfehlungen für Anlage und sonstige Entscheide. Und ein anderer Verband warnt, die Veröffentlichung stellt keine Anlageberatung dar und daher auch keine Empfehlung zum Kauf bzw. zum Verkauf eines Wertpapiers, eines Terminkontraktes oder eines sonstigen Finanzinstrumentes.
Man merkt also, die Finanzdienstleister haben richtig Angst, dass ihnen eine Anlageberatung unterstellt wird, wo sie gar keine erbringen. So wurde etwa eine große deutsche Sparkasse 2022 verurteilt, weil ein Bankberater innerhalb der Anlageberatung einem Kunden Optionsgeschäfte empfohlen hatte. Der Kunde verlor aber 1,5 Millionen Euro und klagte dann.
Ja, und da war ja sogar klar, dass es eine Anlageberatung ist. Und trotzdem kann das natürlich für eine Bank teuer werden, wenn es für die Berat- oder die Beratungskunden teuer wird. Und dieser Beratungskunde, der in dem Fall geklagt hatte, der bekam ja auch recht, weil die Anlageberatung laut des Urteils nicht richtig ablief. Der Berater hatte den Kunden zum Beispiel nicht richtig über die Risiken aufgeklärt. Und da sind die Berater mittlerweile ja eigentlich auch richtig vorsichtig.
Und damit kommen wir nochmal zurück zu meinem Instagram-Feed und den Finfluencern. Denn die sind gar nicht so vorsichtig. So Disclaimer beispielsweise sucht man meistens vergebens und Einzelaktien oder so werden auch auf vielen Accounts genannt.
Ja, und richtig eingeordnet wird es dann auch nicht, so wie bei den Beratern. Und das Wichtige ist ja auch, viele Leute, die diese Empfehlungen auf den sozialen Medien sehen, die glauben das auch. Also die finden das glaubwürdig. Das hat die BaFin mit einer Umfrage herausgefunden.
Ja, dazu hat die BaFin 1000 Anleger im Alter von 18 bis 45 Jahren gefragt. Mehr als die Hälfte von den Befragten aus den Generationen Y und Z, wie man es immer so schön sagt, haben soziale Medien als verlässliche Informationsquelle für Finanzthemen bewertet. Und jetzt kommt das, woran sich sicher auch viele aus der Finanzberatung oder dem Private Wealth Management stören. 60% betrachten die Finfluencer sogar als gute Alternative zur professionellen Beratung.
So, wenn ich jetzt Berater wäre, würde mich das jedenfalls ziemlich ärgern, dass da Leute einen Social-Media-Account anlegen, Aktien empfehlen können, Fonds empfehlen können, Immobilienfonds empfehlen können, während ich jeden Tag Kundengespräche dokumentieren muss in zig Formularen oder jeden einzelnen Kunden zu seinen Risikopräferenzen fragen muss. Eigentlich müssten die Finfluencer da doch dann eigentlich auch vorsichtiger sein.
Ja, müssen sie aber nicht. Und genau das hat die BaFin jetzt nochmal klargestellt. Heißt, laden die Finfluencer etwa Videos hoch, wo sie über Aktien oder Fonds sprechen, dann ist das keine Anlageberatung. Und um das klarzustellen, hat die BaFin mit der Deutschen Bundesbank nämlich extra nochmal das Merkblatt zur Anlageberatung ergänzt. Und das ist das erste Mal seit 2019. Da sieht man ja, wie wichtig und heiß diskutiert dieses Finfluencer-Thema ist.
Ja, und wir haben in dieses Merkblatt natürlich auch mal reingeschaut und geguckt, wie denn die BaFin und die Deutsche Bundesbank das erklären, dass eben die Berater da sehr, sehr vorsichtig sein müssen, damit sie keine falsche Anlageberatung begehen und die Finfluencer anscheinend noch nicht mal überhaupt irgendwie sowas wie Anlageberatung machen. Und im Text heißt es dann nämlich Folgendes.
Sogenannte Finfluencer werden den Tatbestand der Anlageberatung regelmäßig nicht erfüllen, da es sich mangels unmittelbaren Kontakts zu den Followern nicht um eine Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden handeln wird, die Empfehlung aber insbesondere nicht auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt sein wird.
Was letztendlich bedeutet, dass die Finfluencer ja nicht zu einem einzelnen Kunden sprechen, den sie kennen und den sie auch gemäß seiner Vorgaben beraten müssen, sondern quasi zu einer anonymen Masse.
Und dann gibt es noch eine Passage, in der die BaFin außerdem Folgendes ergänzt.
Darüber hinaus wird eine Anlageberatung hier regelmäßig ausscheiden, da Finfluencer ihre Empfehlungen üblicherweise ausschließlich über Informationsverbreitungskanäle oder für die Öffentlichkeit bekannt geben.
Und das ist eine Passage, die sogar für uns wichtig ist, denn zu diesen Informationsverbreitungskanälen zählen auch Medien und die nehmen tatsächlich nochmal eine Sonderrolle ein.
Ich kenne das selbst noch von früher bei Focus Money, wo ich zwischenzeitlich gearbeitet habe, haben wir ja auch anhand von Aktienanalysen oder Analystenberichten zu einzelnen Aktien berichtet oder etwa bei Bloomberg durchschnittliche Kursziele von Analysten ausgewertet. Auch wir brauchten da keinen Disclaimer, hatten aber natürlich strenge Regeln für unsere eigenen Investments, damit es da keine Interessenskonflikte gibt.
In der Branche kam, wie wir oben ja schon gemutmaßt haben, die Regelung der BaFin für Influencer nicht besonders gut an. Aus dem Private Banking und Wealth Management kam zwar keine Reaktion, dafür aber vom Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute. So hat BVK-Präsident Heinz geschrieben, es kann nicht sein, dass professionelle Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler strengen Regularien unterliegen, während Finfluencer mit oftmals fragwürdigen Empfehlungen Millionen von Anlegern beeinflussen, ohne jede Kontrolle.
Und der AFW, ein anderer Vermittlerverband, der kann die BaFin zwar nachvollziehen, sagt aber, die BaFin musste so handeln, weil sie sich ja an geltendes Recht halten muss. Und solange keine individuelle Beratung, Empfehlung oder Vermittlung erfolgt bei diesen Influencern oder Finfluencern, würden die aktuellen gesetzlichen Regelungen natürlich nicht greifen und damit auch nicht eine Anlageberatung vorliegen. Der AFW-Vorstand Norman Wirth kann sich aber vorstellen, dass die Gesetzgeber genau vielleicht da nochmal nachsteuern.
Ja, und bis dahin wird es wahrscheinlich auch weiterhin die folgenden Aussagen in meinem Feed geben.
Ich zeige dir die wichtigsten Aktienstrategien.
Vermögensaufbau durch Immobilien ist für jeden möglich.
Durch Investieren wirst du höchstwahrscheinlich nicht reich werden.
Damit sind wir am Ende dieser Folge der PBM Kapitalanzeige angekommen. Ich werde nachher nochmal mein Instagram-Feed durchscrollen, aber nicht unbedingt nach weiteren Finfluencer-Posts suchen.
Ja, jetzt also wieder mehr Kino reinbringen vermutlich, ne? Also ich bleib lieber bei meiner Social-Media-Abstinenz, da muss ich mir gar keine Gedanken machen über den Feed. Aber mal im Ernst, es ist schon spannend zu sehen, wie unterschiedlich die Regeln dann für Berater auf der einen Seite und für Finfluencer auf der anderen sind. Aber da werden wir dann ja vielleicht in Zukunft noch öfter drüber sprechen.
Bestimmt. Und vielleicht ja auch bald über weitere Expansionspläne von Privatbanken. Mal schauen, ob die Merkur vielleicht wirklich den Sprung in den Norden wagt.
Ja, apropos Norden. Wie immer der Hinweis, dass Sie uns aus allen Himmelsrichtungen erreichen können. Per Mail an redaktion@private-banking-magazin.de oder wie immer persönlich über LinkedIn. Wir freuen uns über Ihre Anregungen, Kritik oder auch Themenvorschläge.
Und alle News, über die wir heute gesprochen haben, finden Sie natürlich auch auf unserer Webseite und in den Shownotes.
Perfekt, dann verabschieden wir uns heute mit einem
Tschüss aus Hamburg.